Deutschlandfunk Sportgespräch.
Wenige Tage vor dem Beginn der Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei ist Andreas Michelmann unser Gast, der Präsident des Deutschen Handballbundes DHB. Mit Thorsten vom Wege spricht er über die Erwartungshaltung an die deutsche Mannschaft, die in der Vorrunde auf Belarus, Österreich und Polen trifft, aber auch über Großereignisse in Pandemiezeiten.
Alle Jahre wieder im Januar, möchte man sagen, ist es nicht nur der Wintersport, der die Massen in den Bann zieht, sondern noch eine Sportart, ob mit einer WM oder einer EM. Man kann darauf warten, wenn der Januar kommt, dann rücken die Handballer in den Fokus. In diesem Jahr sind es wieder kontinentale Titelkämpfe in der Slowakei und in Ungarn. Die Deutschen sind dabei, Gelegenheit natürlich, mit dem Präsidenten des Deutschen Handballbundes zu sprechen, über die EM, aber natürlich auch über vieles mehr. Andreas Michelmann, erstmal danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wir steigen gleich mal ein mit der Frage, wo werden denn die Deutschen landen bei diesen Titelkämpfen?
Das wissen wir nicht, das ist uns auch in dem Fall nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Mannschaft nach dem Umbruch, die Alfred Gislason da vollzogen hat, sich aufeinander einstellt, sich einspielt. Sicherlich muss die Erwartung sein, die Vorrunde zu überstehen, bei allem Respekt vor den Gegnern. Und dann mal sehen, wie weit wir in der Hauptrunde kommen. Aber ansonsten sind wir weit davon entfernt, diese Mannschaft mit irgendwelchen Zielvorgaben zu überlasten oder zusätzlich unter Druck zu setzen. Die sollen diese EM nutzen und dann auch die kommende WM, um sich einzuspielen. Weil das der erste Gradmesser ist dann tatsächlich die Heimeuropameisterschaft 2024.
Sie haben es gerade angesprochen, es ist eine junge Mannschaft, eine neue Mannschaft. Viele Leistungsträger haben nach Tokio dann gesagt, wir machen entweder eine Pause oder gar nicht mehr weiter. Demzufolge sind neue Leute da. Dieser Umbruch war ja irgendwo auch zwingend notwendig. Oder hätte es da noch Alternativen gegeben? Hätte man auch noch mal mit den gestandenen Spielern reden können und sagen können, macht noch ein bisschen weiter bis 2024, da wäre dann eine Europameisterschaft im eigenen Land.
Na, jetzt, wo Frau Merkel nicht mehr an der Regierung ist, gibt es ja für fast alles Alternativen. Und so ist es natürlich auch in dem Fall. Auf der anderen Seite war es natürlich auch konsequent zu sagen, nachdem wir bei Olympia unser Ziel nicht erreicht hatten und die Spieler dann auch zum Teil ja auch schon sehr lange für die Nationalmannschaft gespielt haben und zu Recht jetzt noch ein paar Jahre ihr Geld bei den Clubs verdienen wollen, dass wir da einen Schnitt machen und die Mannschaft neu aufbauen. Teilweise mit gestandenen, aber mit sehr vielen jungen Spielern, auch vor allen Dingen hochmotivierten Spielern. Und deswegen wollen wir sehen, wo wir da hinkommen. Du musst dich ja immer entscheiden, willst du mit den Alten weitermachen? Willst du eine gemischte Mannschaft haben oder willst du ganz von vorne anfangen? Und ich glaube, wir haben ja so eine Mischlösung gefunden. Und die scheint mir auch mittelfristig erfolgsträchtig zu sein.
In der Öffentlichkeit herrscht so eine merkwürdige Erwartungshaltung. Auf der einen Seite wird gesagt, Jugend forscht, also das, was Sie jetzt auch gerade beschrieben haben. Auf der anderen Seite sagt man, ja, 2016 war es ja genauso. Das Ende ist auch bekannt, Deutschland wurde Europameister. Das ist sicherlich überzogen, oder?
Ja, da ist ja 2016 wirklich viel zusammengekommen. Ich war ja 2016 in Breslau selbst dabei. Und nach dem ersten Spiel gegen Spanien habe ich noch zu Bob Hanning gesagt, Mensch, wenn wir komplett wären, würden wir hier wirklich eine richtig gute Rolle spielen. Und dann lagen wir ja im zweiten Spiel gegen Schweden zur Halbzeit, glaube ich, schon mit 4 Toren zurück. Und dann kamen diese verrückten Co-Trainer auf die Idee mit dem Wechsel im Deckungssystem. Und es ging auch beim ersten Mal schief. Und da war es dann aber eiskalt dabei geblieben. Lange Rede, kurzer Sinn, mit der zweiten Halbzeit gegen Schweden hat sich die ganze EM gedreht. Und wir sind dann mehr oder weniger von Sieg zu Sieg gekommen. Und dann war es am Ende ein klarer Europameistertitel gegen Spanien. Ich glaube, es war sogar das klarste Ergebnis überhaupt am Schluss. Das ist so, wie Dagur damals gesagt hat, da musst du auch in den Flow reinkommen, musst auch Glück haben. Und das kann man auch nicht jedes Mal erwarten. Deswegen kein Erwartungsdruck, mal sehen, wie weit die Mannschaft kommt.
Was auf keinen Fall normal sein wird und was auf keinen Fall so sein wird wie in der Vergangenheit, sind die äußeren Umstände. Da gibt es dieses Coronavirus, das uns ja nun seit fast 2 Jahren beschäftigt und das jetzt in dieser Ausbreitung mit dieser Omikron-Variante natürlich eine große Rolle spielen könnte. Was erwarten Sie in dieser Hinsicht von diesen Europameisterschaften?
Jedes große Turnier, jede große Meisterschaft ist ja in dem Zusammenhang eine Herausforderung für den Gastgeber und auch für die teilnehmenden Mannschaften. Wir haben da inzwischen unsere Erfahrungen gesammelt. Auf der einen Seite bei der Europameisterschaft der Frauen in Dänemark und auf der anderen Seite bei der Weltmeisterschaft der Männer in Ägypten. Und beide Male haben mich die Gastgeber voll überzeugt. Die Dänen seinerzeit, die ja noch kurzfristig für die Norweger sogar einspringen mussten, die eben zurückgegeben haben. Und die Ägypter, von der deutschen Presse immer so ein bisschen beargwöhnt, fand ich, haben das als Gastgeber ganz hervorragend gemacht, haben tolle Bedingungen geboten da in Kairo. Und auch die Mannschaften haben sich sehr diszipliniert verhalten. Wenn man das zusammenfasst, im Vergleich zu den Unkenrufen, die es vorher gab, war es ja in Kairo ganz konkret so, dass in dem Turnier sich niemand infiziert hat, sondern das Problem war, ob die Mannschaften vielleicht schon oder nicht vielleicht, sondern infizierte Spieler mitgebracht haben. Also war das Problem eher in den Heimatländern als in dem Gastgeberland. Und etwas Ähnliches kann man bei dieser Europameisterschaft auch erwarten, egal ob Slowakei oder Ungarn, da gibt es sicherlich noch so ein paar kleine Unterschiede. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die EHF darauf achten wird, dass die beiden Gastgeberländer Slowakei und auch Ungarn gerade, was Corona anbelangt, die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen noch walten lassen.
Sie waren ja damals in Ägypten mit dabei, Sie waren ja mit in der Bubble, wenn ich das so sagen darf. Wie schwierig muss man sich das vorstellen? Das haben ja viele Leute nicht erlebt. Wie ist das, wenn man da so in so einer Blase lebt und spielt und arbeitet?
Naja, das ging ja für die Mannschaft und damit für uns ja schon vor dem Abflug los, weil ja wir bei der EM-Qualifikation gemerkt haben, es hat ja keinen Sinn, wenn du in der Bubble diszipliniert bist, sondern du musst ja testen, wenn du in die Bubble reinkommst, dass du nicht schon infiziert bist. Da geht es ja schon mal los. Und dann sind wir nach so einem rund fünfstündigen Flug in Kairo angekommen und ich dachte, es ist eine Mondlandung, weil da standen vier Leute im Vollschutz, die uns als erstes erstmal getestet haben, anschließend in den Bus rein und nochmal zwei Stunden im Bus jeder einzelne durchgetestet. Also die Ägypter haben das sehr ernst genommen, auf den ersten Blick vielleicht sogar ein bisschen zu ernst. Und dann war während der gesamten WM es nicht möglich, aus dem Hotel rauszukommen. Zum Glück war das Hotelgelände im Gegensatz zu Dänemark groß genug, sodass also, naja, im physischen Sinne gesprochen, genug Auslauf da war und auch genug Möglichkeit, sozusagen Kontakt oder beziehungsweise Abstände zu halten. Aber insgesamt war das schon eine sehr disziplinierte Veranstaltung. Ab dem zweiten Tag war das auch wirklich perfekt organisiert mit getrenntem Essen für die Mannschaften und so weiter und so fort. Und auch die Abfahrten, das war alles perfekt organisiert. Und die Ägypter haben ja letzten Endes aufgrund der Interventionen der Mannschaftskapitäne auch auf Zuschauer verzichtet bei der Weltmeisterschaft, was sicherlich für die Ägypter schade war, aber was natürlich das Sicherheitsgefühl nochmal erhöht hat. Von daher war das eine ganz eigenartige Weltmeisterschaft. Und in der Bubble zu bleiben, heißt eben wirklich konsequent von Anfang bis zur Landung in Frankfurt dieses Mannschaftsgefüge, Hotel, Trainingshalle, Spielhalle, wieder Hotel, nicht zu verlassen.
Einer, der nicht geimpft ist im deutschen Team, kann nicht dabei sein. Juri Knorr, sportlich sicherlich zu bedauern, aber irgendwo auch zu respektieren.
Sportlich zu bedauern. Am Ende ist seine persönliche Entscheidung zu akzeptieren. Ja, ihn hat es ja bei der Qualifikation für die Europameisterschaft seinerzeit betroffen, hat er auch gesagt. Er hat auch gesagt, dass er Corona nicht leugnet, nur hat für sich eben die Konsequenz gezogen, damit anders klarkommen zu wollen. Das beißt sich mit dem, was die ERF vorgegeben hat, also vollständig geimpft, was wir auch akzeptiert haben. Und von daher war die Konsequenz klar und ist auch als solche zu akzeptieren.
Jetzt lassen wir mal alle Viren beiseite. Wer ist denn für Sie der Favorit sportlich bei diesen Titelkämpfen?
Ja, sportlich sind es nach meiner Meinung wieder die Klassiker, die Franzosen, die zwar auf eine ganze Reihe von Spielern verzichten müssen, aber die ja insgesamt in der Breite, in der Spitze und vor allen Dingen aufgrund ihrer Athletik so stark sind, dass man die immer auf der Rechnung haben muss. Die Spanier, die einem im ersten Moment gar nicht einfallen, aber trotzdem schon zweimal hintereinander Europameister waren, obwohl sie angeblich schon seit 5 Jahren zu alt sind, haben es also auch immer noch zur Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen geschafft. Die sind also auch immer zu beachten. Und dann natürlich die Skandinavier, also die Norweger, die Dänen natürlich und auch die Schweden. Das sind für mich so die Favoritenmannschaften.
Wie wichtig ist es auf der anderen Seite, dass die deutsche Nationalmannschaft als Aushängeschild des deutschen Handballs jetzt mal wieder in den Medien, speziell im Fernsehen, auftaucht? Ich meine, wir hatten Olympische Spiele. Nur dort waren eben die Tageszeiten, zu denen gespielt wurde, so ungünstig, dass viele Leute ja entweder arbeiten mussten oder aus anderen Gründen das nicht sehen konnten. Und ist ja traditionell so, wenn die Mannschaft gut abschneidet, erfolgreich spielt oder attraktiv spielt, muss ja nicht jedes Spiel gewinnen, dann führt das ja dazu, dass sich dann doch ein paar Millionen vor die Fernseher setzen.
Ja, das ist ja der Punkt, der auf der einen Seite jedes Jahr diskutiert wird mit dem dichten Terminkalender und mit den Weltmeisterschaften aller 2 Jahre, Europameisterschaften aller 2 Jahre. Und auf der anderen Seite ist es natürlich tatsächlich die Chance für unsere Sportart, genau zu diesem Zeitpunkt, wo der Fußball auch nicht so im Fokus steht, uns als Sportart zu präsentieren. Und da ist natürlich die Präsentation der Nationalmannschaft der Männer als das Flaggschiff des deutschen Handballs enorm wichtig und von daher müssen wir natürlich auch jede Chance nutzen und freuen uns auch, dass wir da auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sein werden.
Wichtig auch, weil man gerade einen neuen Sponsor hat. Der Vertrag mit der AOK ist ja ausgelaufen. Jetzt ist ein neuer Sponsor auf der Brust, den will man sicherlich auch in irgendeiner Form präsentieren.
Klar, Sponsor heißt ja nicht sozusagen ein Geschenk entgegennehmen, sondern es ist ja ein Geschäft zum gegenseitigen Vorteil. Und wir sind froh, dass wir einen neuen Hauptsponsor gefunden haben. Und entsprechend müssen wir den natürlich auch präsentieren. Das ist auch Teil des Verfahrens, klar.
Das war ein bisschen ketzerisch. Das ist ein Gebrauchtwagenhändler im Internet. Eine große Firma, gar kein Thema. Aber ist Gebrauchtwagenhändler genau das, was für den deutschen Handball zusammenpasst?
Für den deutschen Handball gilt erstmal, dass er mit seinem bisherigen Hauptsponsor, mit der AOK, sehr gut zusammengearbeitet hat. Das war von beiden Seiten eine sehr gute Geschichte, die wir da entwickelt haben. Am Anfang auch, insbesondere bei dem Hauptsponsor, bei der AOK, gegen innere Widerstände. Und umso schöner war damals dann auch gleich der Erfolg 2016. Aber inzwischen ist ja die Bundespolitik dabei, das Werben von Krankenkassen, insbesondere für den Profisport, zu erschweren. Ich will nicht sagen unmöglich zu machen, aber sehr zu erschweren. Und das hat natürlich dazu beigetragen, von beiden Seiten zu überlegen, ob das auf die Dauer dann tatsächlich noch eine tragbare Lösung ist, die wir auch für die nächsten 4 Jahre verantworten können. Und von daher kam es zu diesem Wechsel. Und wir sind froh, dass wir mit Autohero einen nicht nur finanziell potenten, wie man ja auch an anderen Mannschaften, in anderen nicht komplett unbekannten Sportarten sieht, und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Und unser Sponsor freut sich auch. Und jetzt werden wir mal sehen, was daraus wird.
Vielleicht wollen wir das Kapitel an der Stelle mal ein bisschen abschließen und ein bisschen weiterschauen auf das, was da ja noch kommt. Europameisterschaften ist nämlich ein schönes Stichwort, denn die nächsten Europameisterschaften bei den Männern, die gibt es in 2 Jahren dann in Deutschland. Und nicht nur die, sondern neben einigen Nachwuchsmeisterschaften auf internationaler Ebene gibt es dann natürlich auch noch die Welttitelkämpfe. Einmal bei den Frauen, 25, mit den Niederlanden gemeinsam, und 27 dann die WM im eigenen Land. Das ist die Dekade des Handballs, so hat man das mal genannt. Wie haben Sie es eigentlich geschafft? Ich meine, da muss der Präsident auch mit körperlichem Einsatz ran. Wie haben Sie es eigentlich geschafft, dass diese Fülle von Titelkämpfen nach Deutschland kommt?
Ich bin ja im Hauptamt Kommunalpolitiker, und das ist sicherlich eine andere Ebene zwischen der Kommunalpolitik und zu sehen, wie man Titelkämpfe bekommt. Aber am Ende geht es natürlich tatsächlich immer, die Mehrheit der Stimmen zu erreichen. Und dann musst du natürlich gucken, wo muss ich welche Stimmen bekommen? Und das ist bei der EAF, also bei dem europäischen Verband, ein bisschen anders als bei der IAF. Und für die Europameisterschaft 2024 hatten wir uns eigentlich schon mit Dänemark und der Schweiz verständigt und wollten die Europameisterschaft zu dritt veranstalten. Und da hat uns dann unser Präsidium einen Strich durch die Rechnung gemacht. So nach dem Motto, ihr sollt euch ruhig ein bisschen anstrengen, weil wir schaffen das auch alleine, eine Europameisterschaft zu veranstalten in Deutschland. Und der Meinung war die EAF auch, dass es die beiden großen Länder wie Frankreich und wie Deutschland natürlich auch alleine können. Nur das hieß dann auf einmal, dass unsere eigentlichen Partner, Dänemark und Schweiz, jetzt unsere Gegenspieler waren. Und wer sich im Handball so ein bisschen auskennt, der weiß, dass sowohl die Dänen als auch die Schweizer über sehr gute Netzwerke verfügen. Und von daher war das, glaube ich, gut, dass Marc Schober aufgrund seiner Sozialisierung sich mehr um die Westanbindung, damit um die Weststimmen gekümmert hat, und ich mich mehr um die Stimmen in Osteuropa. Und am Ende hat das dann zu einem 27-19 Erfolg bei der Abstimmung gereicht. Da waren wir auch sehr stolz und sehr froh darüber, dass wir damit die Europameisterschaft 2024 hatten. Und bei den Frauen waren wir uns ziemlich zeitig mit den Niederlanden einig, dass wir die Weltmeisterschaft 2025 gemeinsam veranstalten wollen, wobei wir von vornherein den Niederländern die Finalrunde zugestanden haben und sozusagen bis zur Hauptrunde in Deutschland bleiben wollen, was unseren Strang anbelangt. Das ist von der IAF auch anstandslos akzeptiert worden. Und das heißt, wenn man das so salopp sagen darf, ist die Bewerbung durchgegangen wie so ein Messer durch die Butter. Bei Männern ist die Auseinandersetzung immer etwas härter. Und da ist mein Gefühl, dass wir insbesondere beim Weltverband und auch bei dem Weltpräsidenten Dr. Hassan Mustafa ziemlich stark gepunktet haben mit der letzten Weltmeisterschaft 2019 hier in Deutschland. Vor allem dadurch, dass wir nicht nur bei den eigenen Spielen, sondern auch, wenn zum Beispiel Mazedonien gegen Island gespielt hat, eine volle Halle hatten in München und auch später in Köln. Ich kann mich noch an die Jubelgesänge erinnern im Zusammenhang mit Erwin Feuchtmann. Und das waren sicherlich beeindruckende Bilder und auch beeindruckende Szenen. Und die haben sowohl den Weltverband und ich glaube aber auch die Gastländer so begeistert, dass wir von daher eine gute Chance hatten und die auch genutzt haben, 2027 die nächste Weltmeisterschaft der Männer nach Deutschland zu holen.
So, also die Personalie Erwin Feuchtmann mal schnell noch aufklären. Wird nicht jeder kennen. Sie kennen ihn, das hat einen gewissen lokalen Bezug.
Ja, wir hatten ja mal in der Welthauptstadt Aschersleben eine Zeit lang mehr Nationalspieler als beim SC Magdeburg. Das hing damit zusammen, dass wir relativ viele Chilenen hatten und einer war Emil und der andere war Erwin Feuchtmann. Und dann haben sich die Wege wieder getrennt und Erwin Feuchtmann ist dann unter anderem in Gummersbach gelandet, hat da sogar erste Bundesliga gespielt und von daher war natürlich klar, dass in der Köln Arena es auch noch relativ viele gab, die ihn kannten. Und ich fand das für ihn wunderschön und wie so eine verspätete Ehrung, dass er da mit diesen Jubelgesängen empfangen wurde.
Muss man noch dazu sagen, die Feuchtmänner, wenn man das so sagen darf, sind in 20er Jahren nach Chile gegangen. Ist jetzt nicht so der klassische chilenische Name, aber nichtsdestotrotz, die haben für Chile schon die ein oder andere Schlacht geschlagen, auch im Handball. Wenn wir bei der WM sind, wollen wir gleich bei der WM bleiben, aber bei der am kürzesten zurückliegenden, das war die der Frauen. Die sind im Dezember zu Ende gegangen, Norwegen vor Frankreich und Dänemark. Fakt ist jedenfalls, die deutsche Mannschaft ist knapp gescheitert, hat das Halbfinale nicht erreicht. Das wäre sicherlich ein Traumziel gewesen. Man ist also, was die Entwicklung betrifft, erstmal so per se auf den ersten Blick, ja, wieder dort, wo man in den letzten Jahren auch war. Haben Sie trotzdem eine Entwicklung erkannt oder ist die Sicht falsch auf die Dinge oder sagen Sie, nee, wir haben eine Stagnation?
Ja, wenn man sich rein die Zahlen in Form der Platzierung anguckt, dann waren wir, glaube ich, bei der Heim-WM. Da waren wir also Gastgeber 2017, 13. Wir waren dann bei der ersten Europameisterschaft unter dem neuen Trainer Henk Rohner 2018 in Frankreich waren wir 10. Obwohl wir damals gegen Norwegen gewonnen haben zum Beispiel. Wir waren dann bei der Weltmeisterschaft 2019 in Japan 8., haben damit knapp die Olympia-Qualifikation verpasst, waren im vorigen Jahr ohne jegliche Vorbereitung 7. und waren jetzt bei diesem Turnier in Spanien wieder im Viertelfinale und sind, wenn man, glaube ich, die Ergebnisse zusammenzieht, wieder 7. Also von daher muss man sagen, dass wir uns gegenüber vor 4 Jahren doch Stück für Stück entwickelt haben. Das heißt, wir sind jetzt stabil zwischen Platz 5 und 8. Das ist auch das, wo wir von der Leistung her hingehören. Wobei der Trainer sagt, und ich kann die Einschätzung auch nur bestätigen, dass wir von der individuellen Stärke der Spielerinnen nicht so stark sind, wie es das Mannschaftsergebnis ausweist. Das heißt, wir holen schon noch relativ viel über Mannschaftstaktik und über die mannschaftliche Geschlossenheit. Die Vorrundenspiele haben klar gezeigt, weswegen wir da hingekommen sind. Ja, Siege gegen Ungarn und auch später in der Hauptrunde gegen Südkorea zeigen ja, dass wir in der Lage sind, Mannschaften, die auf unserem Niveau sind, auch zu schlagen, teilweise auch deutlicher zu schlagen, als es die Ergebnisse ausdrücken oder deutlicher zu beherrschen, als es die Ergebnisse ausdrücken. Und auf der anderen Seite fehlt es uns gegen absolute Spitzenmannschaften. Das haben wir gegen Dänemark gesehen. Oder wenn es wirklich darauf ankommt, wie in dem Viertelfinale gegen Spanien, an Konstanz und dann teilweise auch an der Nervenstärke der absoluten Leistungsträgerin. Da müssen wir, glaube ich, noch dran arbeiten.
Was muss man da machen, damit diese Nervenstärke ja dann vielleicht mal da ist oder vielleicht auch, damit sich Spieler individuell noch entwickeln?
Ja, das eine ist ja, dass die Spielerinnen natürlich öfter diese Crunch-Times brauchen, möglichst auf internationalem Niveau. Deswegen ist es ja auf der einen Seite gut, dass sich ein Teil der Spielerinnen entschieden hat, auch ins Ausland zu gehen. Und wenn man Maike Schmelzer nimmt, hat man auch da ganz klar eine Entwicklung gesehen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in der Handball-Bundesliga der Frauen für sich den richtigen Club zu wählen, um da den notwendigen Entwicklungsschritt zu machen. Und da kommt es darauf an, vielleicht auch innerhalb der Liga mehr Crunch-Times zu schaffen. Deswegen bin ich gespannt, wie in dem Punkt dann auch die Verhandlungen mit der Handball-Bundesliga der Frauen ausgehen. Das sind so die Sachen, die wir kurzfristig machen können mit den Spielerinnen, die jetzt für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen. Und dann geht es darum, mittel- und langfristig auch strukturelle Veränderungen zu schaffen, um damit dafür zu sorgen, dass wir nicht mal gegen Holland, nicht mal gegen Norwegen gewinnen, sondern dass wir solche Strukturen haben, dass wir es tatsächlich schaffen, stabil in der Weltspitze zu sein. Und deswegen wollen wir ganz konkret in Deutschland 4, am Ende vielleicht sogar 5 Zentren für den Frauenhandball schaffen, wie wir vom Deutschen Handballbund betreiben, mit dem Ziel, uns dort um die Top-Talente zu kümmern, sodass wir dann in Zukunft tatsächlich sagen können, die Strukturen sind da, dass wir guten Gewissens erwarten können, dass unsere Mannschaft das, was wir immer erwarten, um die Medaillen spielt. Dass auch das später nicht immer gelingen wird, ist klar. Die anderen schlafen ja auch nicht, aber damit haben wir dann die strukturellen Voraussetzungen, die uns im Moment einfach noch fehlen.
Demzufolge ist die WM 25 schon ein erstes Ziel, wenn auch vielleicht erst ein Zwischenschritt.
Richtig. Die WM 25 ist sozusagen das Ziel im Wesentlichen für die Mannschaft, wie wir sie jetzt haben, vielleicht punktuell an dieser oder jener Position noch verstärkt, aber im Wesentlichen mit der Mannschaft, die wir jetzt haben. Und das Ziel der strukturellen Maßnahmen ist dann dafür zu sorgen, dass wir nach 25, wenn wir erfolgreich gewesen sind oder gewesen sein sollten, tatsächlich darauf aufbauen können und sagen können, das war jetzt keine Eintagsfliege, sondern wir haben bis dahin die Strukturen, dass wir das auch in der Folge sein können.
Wenn wir so eine Reise durch den Handball gerade machen, mit Männerhandball, Frauenhandball, natürlich gibt es den Breitensport, war ja auch mal Ihr Ressort. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht im Vorfeld, habe geschaut, dass ja, es gab tatsächlich eine Abwärtsspirale, was die Mitgliederzahlen betraf, die gestoppt worden ist vor Corona, die jetzt natürlich wieder ins Minus zeigt. Ich glaube, das kann man zurückführen auf die Pandemie.
Ja, das war ja insofern wirklich schade, dass wir nach der Weltmeisterschaft der Männer, wenn, das ist ja immer so ein Indikator, wenn du eine erfolgreiche Weltmeisterschaft hast, insbesondere im eigenen Land, dann kommen die Kinder auch zum Handball. Eine bessere Marketingmaßnahme als einen sportlichen Erfolg gibt es ja auch nicht. Das haben wir nach der WM 2007 gemerkt, nach der EM 2016 und auch nach der WM 2019. Und leider ist diese Entwicklung dann wieder gestoppt worden durch die Pandemie. Und von daher ziehe ich meinen Hut vor denen, die vor Ort, also insbesondere in den kleinen und größeren Vereinen vor Ort und auch in den Landesverbänden dafür sorgen, dass diese Mitgliederentwicklung trotz Pandemie und erster Welle, zweiter Welle, dritte Welle, vierte Welle, vielleicht die fünfte Welle immer wieder angekurbelt wird. Denn real ist es ja offenbar so, dass wir relativ wenig Handballer verloren haben, die im Erwachsenenalter vielleicht nicht so oft spielen können, wie sie das wollen, sondern uns fehlt vor allen Dingen der Nachwuchs, der ja im wahrsten Sinne des Wortes nachwachsen muss. Weil wenn die nicht in die Hallen kommen, können sie auch nicht zum Handball kommen. Und natürlich gibt es da eine Menge Aktivitäten, noch dafür zu sorgen, dass wir vielleicht mehr draußen spielen, andere Spielformen und so weiter und so fort. Und vielleicht ist das jetzt bei Omikron auch nicht mehr so dramatisch zu sehen, wie das bei den vorigen Varianten der Fall war. Aber insgesamt ist es schon eine Situation, die da alle Kräfte fordert. Und wir haben ja nicht umsonst als Deutscher Handballbund auch 500.000, glaube ich, extra in diesen Topf reingeworfen und verteilen das dann über die 10 Förderregionen, um gerade die Mitgliederentwicklung wieder anzukurbeln.
Ich glaube, ganz alte Handballfreunde würden jetzt mit dem Holzbein aufschlagen und sagen, wären wir mal beim Feldhandball geblieben. Aber es gibt ja die Alternative Beachhandball. Das weiß ich, das ist so ein kleines Steckenpferd von Ihnen. Wie sieht es denn damit aus?
Feldhandball habe ich selbst aktiv nicht mehr gespielt, fände das aber spannend. Es muss aber so gewesen sein, dass es für die Zuschauer irgendwann nicht mehr so spannend war und von daher ist das denn dem Hallenhandball gewichen. Aber Beachhandball ist tatsächlich eine ganz andere Variante und auch eine ganz andere Möglichkeit, den Handball zur Ganzjahressportart zu machen. Und wenn ich das einmal kritisch sagen darf, war das, glaube ich, ein strategischer Fehler 2006, den Beachhandball zum reinen Funsport gemacht zu haben. Und wir haben das 2014 dann wieder umgedreht. Anlass war das inzwischen fast berühmte Marktplatzturnier in Wildeshausen. Und am Rande dieses Turniers bei 36, vielleicht waren es auch 39 Grad, haben wir einen Masterplan entwickelt für den Beachhandball, den man sich heute nochmal angucken könnte, vielleicht sogar ins Sportmuseum bringen kann, weil wir es tatsächlich 7 Jahre später geschafft haben, mit den Frauen wieder Europameister zu werden. Und von daher fand ich bei aller Berechtigung der Diskussion über Kleiderordnung unangemessen in der deutschen Medienlandschaft, sich nur über die Art und Weise der Bekleidung zu äußern und nicht ein einziger außer Handball World und natürlich Handballwoche, aber von der sogenannten Tagespresse, hat mal festgestellt, dass es auch eine sportliche Leistung der Frauen gegeben hat, nämlich Europameister oder Europameisterin geworden zu sein. Und das in einer Disziplin, in der wir vor 7 Jahren noch reine Fansportler waren. Das ist eine Entwicklung, die ist dem Trainer Novakovic zu danken und auch den Spielerinnen. Aber es war auch eine harte und ehrliche Leistung des Deutschen Handballbundes, mit den Frauen inzwischen wieder so weit gekommen zu sein im Beachhandball. Und da hoffe ich natürlich tatsächlich, dass der Weltverband es schafft, dass das Beachhandball, dadurch, dass das 2024 offenbar nicht geklappt hat, da soll es wohl jetzt Demonstrationssportart werden, habe ich gehört, dass es 2028 dann tatsächlich olympisch ist. Und da muss unser Ziel sein, dann, wenn es olympisch wird, besser vorbereitet zu sein, als es in Deutschland bei den meisten anderen neuen und modernen Sportarten bis jetzt der Fall war.
Los Angeles soll es den einen oder anderen nicht ganz unattraktiven Strand geben, an dem man das spielen kann. Also das nur so am Rande. Das klingt ein bisschen nach Wünsch dir was. Wünsch dir was ist das Stichwort für ein Schlusswort von Ihnen. Wir sind ja noch früh im Jahr, auch wenn der Dreikönigstag nun schon ein paar Tage zurückliegt. Aber man hat ja immer Wünsche frei oder man nimmt sich was vor. Welche Wünsche wären es denn bei Ihnen, wenn Sie drei Wünsche äußern dürften?
Ja, dann wünsche ich mir, dass wir alle hoffentlich mit dieser Omikron-Welle jetzt das Ende dieser Pandemie erleben und im wahrsten Sinne des Wortes auch überleben natürlich und dass wir dann wieder zu insofern normalen Zuständen übergehen können, dass wir also im Sommer spätestens das neue Normal erreicht haben und dass wir das auch im Herbst, Winter 2022 und 2023 dann fortsetzen können. Das wünsche ich uns als erstes. Dann wünsche ich mir natürlich auch, dass die Menschen, die im Moment ziemlich aufgebracht sind, wieder runterkommen von ihren Palmen und miteinander reden, anstatt verbal und teilweise auch tatsächlich aufeinander einzuschlagen. Diesen Zustand sollten wir schnellstmöglich wieder ändern. Und als drittes wünsche ich mir für unsere Sportart, dass wir die Nerven behalten und für uns akzeptieren, dass wir jetzt zum großen Teil in einer Aufbauphase sind und dass es manchmal gut ist, dafür zu sorgen, dass etwas, wie in dem Fall der Erfolg der Nationalmannschaft, Stück für Stück entsteht und wir die Früchte dann vielleicht etwas später ernten und dann vielleicht mit umso größerer Freude.
Früchte ernten ist mein Schlusswort. Einer wird Früchte ernten und zwar am letzten Tag der kontinentalen Titelkämpfe, dann in Budapest. Das sind Sie, denn Sie werden, glaube ich, die Fahne des Europäischen Verbandes dann übernehmen und schwenken dürfen, weil ja die nächsten Titelkämpfe in Deutschland stattfinden. Vielleicht gibt es auch für die Mannschaft das eine oder andere, wäre ihr zu wünschen. Erstmal danke für das Gespräch und naja, eine erfolgreiche EM als nächstes. Danke. Vielen Dank.
Andreas Michelmann war das, der Präsident des Deutschen Handballbundes im Sportgespräch. Das findet sich auch in unserer kostenlosen Audiothek oder auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport zum Nachhören. Die Fragen stellte diesmal Thorsten vom Wege.